Ihr hört Mixed Tag Team, dein Wrestling-Podcast mit Helena und Gerhard.
Willkommen zur neuesten Ausgabe von Mixed Tag Team, dein Wrestling-Podcast. Wie immer mit mir, dem Gerhard, und an meiner Seite wie immer die wunderbare Helena.
Hallo.
Helena, es ist jetzt soweit wirklich. John Cena hat seine Karriere beendet. Gegen Gunther bei Saturday Night's Main Event hatte er sein letztes Match. Am Ende hat er abgeklopft und das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit aufgegeben. Und ja, jetzt ist seine Karriere vorbei. Wie fandest du sein letztes Match? Und wird es Gunther nutzen, dass er John Cena jetzt besiegt hat und zur Aufgabe gebracht hat?
Fantastisch und ja, sind die beiden Antworten. Also ich fand es richtig gut. Also ich weiß, die Social-Media-Community ist da sehr gespalten. Wobei ich übrigens den Eindruck habe, die Amerikaner finden es eher shit und die Deutschen finden es eher gut. Aber das liegt vielleicht auch an Gunther, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, ich fand es richtig gut. Wir hatten ja in unserem Podcast da schon relativ viel drüber gesprochen und auch darüber die Möglichkeit gesprochen, dass John Cena vielleicht tatsächlich aufgibt. Und wir haben es beide nicht wirklich geglaubt. Du hast dann eher gesagt, dann geht er quasi K.O. Und ich habe dann eher gesagt, naja, vielleicht gewinnt das dann sogar eher noch das Match. Aber ich fand es jetzt wirklich ein sehr poetisches Ende. Es war mit diesem Lächeln, das er auf dem Gesicht hatte und dann das Abklopfen. Ich fand es sehr stimmig am Ende und ich fand es sehr irgendwie lebensnah, dass dieser Typ, der seine ganze Karriere sich da quasi geopfert hat und gesagt hat, never give up und wieder aufstehen und so, am Ende einfach sagt, so, meine Zeit ist zu Ende. Ich lasse jetzt los. Ich gehe mit einem Lächeln hier raus, auch in Würde. Also ich gehe nicht K.O., sondern ich möchte hier mich verabschieden von den Fans und ich lasse jetzt los und ich mache diesen Tap jetzt mit einem Lächeln im Gesicht und dann verabschiede ich mich ordentlich von den Fans und sage dann Tschüss. Und dann ist das Ende eines Komplettbildes an Karriere, das er da hingelegt hat. Also das fand ich ganz wunderbar und für Gunther ist das die Chance seines Lebens, würde ich sagen. Also das ist jetzt wirklich noch mehr, als ich das gedacht hätte mit dem Match. Die Chance für Gunther, jetzt echt in den Olymp der Wrestler oder der Heels auch aufzusteigen. Und ich wäre jetzt persönlich beleidigt, wenn WWE daraus aus dieser Möglichkeit jetzt nicht viel macht. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es in die Richtung geht, dass Gunther jetzt wirklich der oder zumindest einer der Top-Heels im nächsten Jahr sein wird. Und dass das jetzt der Punkt war, ihn zu so einer, auf dieses Top-Level auch zu heben.
Ja. Was glaubst du denn, hat WWE diese Art von Reaktion vorausgesehen? War das Absicht? Oder dachte man, das wird besser aufgenommen, auch und gerade in der Halle, wo die Leute ja wirklich nicht, also wirklich sehr sauer waren und dann auch direkt Triple H ausgebuht haben?
Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass die mehr damit gerechnet haben, dass sich der ganze Hass auf Gunther kanalisieren wird. Und dass das auch sozusagen die Idee ist. Man macht den zu so einem Superheel, auf den alle richtig wütend sind und so ein richtiger Hass sich entwickelt. Und Hass ist ja halt auch eine richtig starke Emotion, die dann wieder Zuschauer auch bindet. Und die auch so ein Superheel dann halt auch braucht, um wirklich dann auch interessante Matches zu machen. Und Matches zu machen, in denen es um etwas geht. Weil man ja wirklich nicht, weil man diese Person so hasst, dass man wirklich nicht möchte, dass sie gewinnt. Und deshalb schaut man dieses Match und ist dann halt auch wirklich emotional dabei, weil das eben so starke Gefühle hervorruft. Und das ist, glaube ich, schon die Intention gewesen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie eingepreist hatten, dass es so hart auch auf Triple H losgehen wird, diese Emotionen, dieses Gefühl. Und vielleicht hat WWE sich da halt selbst ein bisschen eine Grube gebaut durch dieses ganze Thema mit Unreal und durch das ganze Thema, dass sie jetzt auch ein bisschen so diese Backstage-Momente ja auch nach vorne gebracht haben. Und Triple H, der ja schon auch wirklich sehr präsent in den letzten Monaten war, als eben derjenige, der irgendwie die Fäden in der Hand hat und sogar ja auf dem WrestleMania-Promo-Poster quasi derjenige ist, der die Fäden in der Hand hat und ja auch dieser auch in der Wrestling-Welt halt stilisiert wird. Und dann ist es eigentlich auch klar, dass sich das auf Triple H dann halt auch bezieht, diesen Unmut der Fans auf das Booking selbst. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob sie das wirklich so eingepreist haben. Also ich fand auch da Triple H's Reaktion jetzt nicht so ultra authentisch irgendwie. Also er hat dann so versucht, das so wegzulachen und auch, glaube ich, in dem Interview danach hat er ja so ein bisschen so gesagt, er hat das eingepreist und es ist ja völlig klar. Und also so nach dem Motto, das ist genau das, was er haben wollte. Und ich fand das jetzt auch nicht so super authentisch rübergebracht, um ehrlich zu sein.
Ja, also ich glaube, es gibt da halt den gewissen logischen Unterschied, auch zwischen denen, die in der Halle sind und denen, die das zu Hause gesehen haben. Ja, weil, ja, wenn man 800 € $800 für so ein Ticket bezahlt hat, ja, dann ja, sozusagen in der Hoffnung, nochmal den letzten großen Sieg von John Cena zu sehen, dann ist es halt auch noch ein anderes Gefühl, als wenn man das zu Hause auf der Couch sieht und dann irgendwie nicht das bekommt, was man sich eigentlich erhofft hatte. Ich glaube, von dem Finish her, ja, es ist, glaube ich, so ein bisschen da auch das Auseinanderfallen zwischen den beiden Erzählebenen, die WWE hat. Ja, WWE hat ja einmal sozusagen die sogenannte Kayfabe-Ebene, ja, also wirklich das, was im TV zu sehen ist, ja, und dann dem Ganzen drumherum mit Unreal und ja, was die Leute auch auf ihren Social Medias posten. Und so, und ich glaube, ja, dass auch mit dem Abklopfen funktioniert auf der zweiten Ebene gut und auf der ersten halt nicht so, weil WWE das ja auch nicht die Geschichte in ihren, also in ihren Shows nicht erzählt hat. Weil klar, ja, sozusagen die Hintergrundgeschichte ist, John Cena ist 48 Jahre alt, er ist auch nicht mehr so schnell und ja, es ist alles ein bisschen langsamer und es tut ihm alles ein bisschen mehr weh und ja, er kann es halt nicht mehr machen und das war jetzt sein letzter Run und ja, dann ist auch okay, dass es vorbei ist. Aber ja, in dem, was sie gezeigt haben, ist es eigentlich nicht so. Da ist John Cena immer noch ganz oben mit dabei. Ja, hat dieses Jahr Cody Rhodes besiegt, hat CM Punk besiegt, die beiden, die jetzt auch Champions sind. Ja, also von ja, auf dieser Ebene, ja, ist er noch nicht. Ja, am Ende. Da könnte er auch jetzt genauso gut sagen, gut, ich habe gegen Gunther verloren, aber Gunther hat auch gegen CM Punk verloren und ich habe CM Punk geschlagen, erst vor einem halben Jahr. Ja, also ich bin trotzdem noch ganz oben mit dabei. Und ja, vor 4 Wochen war er noch Intercontinental Champion. Und ich glaube, ja, da ist das, also auf der Ebene funktioniert das nicht so, weil da haben sie halt keine Geschichte erzählt, ja, wo er irgendwie einsehen muss, ja, dass es jetzt vorbei ist, weil da ist er immer noch dabei. Also, ja, also wenn WWE eine Geschichte, wenn die Geschichte zum Beispiel das ganze Jahr über gewesen wäre, ja, John Cena ja, bei seiner ersten Promo sagt hier, ja, und die eine Sache, die ich hier noch erreichen will, ist, ich will noch meinen 17. Titel gewinnen und dann, ja, versucht er es, kriegt irgendwann auch das Titelmatch, aber er schafft es am Ende nie und jetzt in seinem letzten Match, ja, er kriegt ja nochmal die Chance, doch noch Champion zu werden. Und dann sagt er, ja, und das schaffe ich auch, ja, und nichts wird mich aufhalten und ich habe den Willen und das wird machen und niemand wird mich stoppen. Ja, und in so einer Situation dann am Ende einzusehen, okay, ja, es wird wirklich nichts mehr. Ja, also dann hätte man auch in der Story noch was gehabt. So muss man halt, ja, also so ist es halt, man versteht es besser, wenn man so ein bisschen mit Distanz ist, ja, und gerade halt, wenn du in der Halle bist, ja, wo man halt mehr auch so im Augenblick drin ist, ja, also ich glaube, dann funktioniert es halt nicht ganz so gut, weil da ist es nicht so aufgebaut. Also ich kann auch immer noch nicht nachvollziehen, ja, wie das WWE es tatsächlich gemacht hat, dass sie, ja, sein letztes Match aufbauen und, ja, er nicht einen Auftritt bei Raw oder bei SmackDown hatte vorher, ja, wo er seinen Gegner wusste oder also wo er dazu irgendwas hatte. Ja, also da hätte man das ja auch, da hätte man das auch noch, ja, zumindest als so 2 Wochen Geschichte nochmal sagen können, ja, dass er, ja, also was das eigentlich bedeutet. Also muss man sich das, ja, muss man sich das eigentlich sehr viel mit dazu denken. Und WWE hat da relativ wenig dazu erzählt. Ja. Und also, ich kann mir halt auch vorstellen, dass WWE das nicht erwartet hat, ja, also, und Triple H, ja, also so würde man das auch nicht aufbauen, ja, zu sagen, hier, John Cena, wir machen das so, und dann sind alle Leute super sauer auf mich und buhen mich aus, und dann kommen alle Leute raus und ich halt als Erster, ja, also das war auch nicht der geplante Heel-Turn von Triple H.
Nee, nee, so ist das auch nicht. Also der hat jetzt auch den Heel-Turn nicht gemacht. Also eben in dieser Kayfabe-Welt hat er den Heel-Turn nicht gemacht. Und das, glaube ich, darum geht es auch nicht und darum ging es auch nicht. Und das sollte sich schon auf Gunther zuordnen. Aber ich bin mal gespannt, ehrlich gesagt, jetzt, wie es auch weitergeht mit Triple H und ob die Fans ihm das jetzt auch nochmal verzeihen irgendwann. Aber ich glaube ein bisschen, ich habe auch das Gefühl, es hat sich schon ein bisschen ausdifferenziert. Also die unmittelbare Reaktion, also in der Halle, aber auch auf Social Media, die ich dann wahrgenommen habe, die war schon nochmal negativer, als sie in meinen Augen jetzt geworden ist. Sie haben so ein bisschen, hat das sich setzen lassen, hat, glaube ich, geholfen und könnte auch jetzt also in Zukunft Triple H halt helfen. Und er hat das ja sogar selbst gesagt. Er hat ja gesagt, ihr versteht es jetzt noch nicht, aber irgendwann werdet ihr es verstehen. Und ich glaube, das ist nicht ganz falsch, ehrlich gesagt.
Wobei, also ich finde ja, Gunther hat, wie man so schön sagt, nichts Wronges gemaked.
Ja.
Ja, also warum der so eine negative Reaktion kriegt? Also er hat das Match gekämpft, ja, er hat fair gekämpft und am Ende hat er halt gewonnen. Und
Ja.
John Cena hat abgeklopft. Also da,
Ja,
der wäre.
aber das ist halt Wrestling. Also,
Nee, also.
ja, aber das ist halt Wrestling.
Ja,
Du
aber er
bist
hat
halt der
nichts
Heel und
Unfaires
du hast halt
gemacht.
den Hero. Und der Heel hat halt den Hero jetzt besiegt. Und das ist aber jetzt schlecht. Also, das ist in Augen der Fans ist das jetzt schlecht. Und er ist halt jetzt der neue Legend-Killer. Und jetzt haben wir auch alle die Sorge, wen killt er als nächstes? In Klammern AJ Styles. Aber wen killt er als nächstes als Legend-Killer? Also du hast ja jetzt wirklich den super Bösen, der auch noch so eine Gefahr ausstrahlt und der jetzt gerade deinen Hero
Ja, aber.
zur Aufgabe gezwungen hat.
Entschuldigung, das ist doch nicht böse.
Ist das böse.
Ja, also.
Und dann auch noch mit seiner europäischen Arroganz.
Ja, genau, also, da, was ist so das, ja? Also, ja, ich glaube auch, dass das der Unterschied, ja, zwischen auch gerade der deutschsprachigen Fanszene und der amerikanischen ist, ja. Also, hier, ja, also, ich glaube, so ein bisschen ist halt auch, ja. Dass tatsächlich auch so eine kulturell, ja,
Ja,
nationalidentische Sache,
total,
ja, dass
total.
das ausgerechnet mit diesem Typ aus Europa,
Ja,
ja, also denen ja auch
der
sehr,
Nazi.
ja, so weit will ich nicht gehen,
Nee, aber
aber.
doch, er hat ja schon, es ist ja schon angelehnt, die Figur. Also möchtest du es nicht einfach so eingeworfen, aber die Musik ist angelehnt, dieser Mantel ist angelehnt, die Springerstiefel sind angelehnt und er war es früher noch mehr, sogar die Frisur ist ein bisschen daran angelehnt. Doch, das ist schon eine eindeutige Nazi-Referenz. Wo ist es weniger geworden, ja? Also die frühen Szenen mit Gunther und Ludwig Kaiser und so, das war noch mehr so, BSS ist gerade in die Show gekommen. Aber es ist schon deutlich.
Ja.
Aus meiner Sicht ist das deutlich. Also dieser Mantel, total. Die Frisur, total. Die Springerstiefel, total. Er hat jetzt auch dieses Wagner-eske wieder, diese Musik wieder.
Ja, aber Wagner kommen wir auch aus dem 19. Jahrhundert.
Halt auch von den Nazis halt auch aufgegriffen.
Ja, aber gut. Also ich hatte jetzt mehr so. Also ich hatte bei das ist jetzt vielleicht, ja. Bisschen abschweifen und jetzt das mit der Historikerin auch zu diskutieren ist ja vielleicht jetzt auch hier nicht die beste Idee, um das zu gewinnen. Aber ja, also mein Eindruck war immer halt, dass das weniger halt so eine NS-Anlehnung war, als mehr so eine allgemeine militaristische Geschichte. Nicht?
Militaristisch wäre nicht schwarz.
Okay.
Das ist schon so eine SS-Optik. Ich google die mal.
Okay.
Ich google gleich mal ein paar Bilder. Nein, das ist schon so eine SS-Optik, würde ich schon sagen. Also wie gesagt, mit dem langen Mantel, mit den Springerstiefeln, mit der bisschen Hitler-mäßigen Frisur, fehlt quasi nur noch der Bart.
Okay.
Das ist mein Eindruck.
Okay. Also ich hätte das jetzt nicht so wahrgenommen. Ach, interessant. Aber ja, ich erinnere mich auch noch an die 90er und so an Berlin.
Ja. Außerdem hieß das Ding Imperium.
Ja, eben.
Ja, eben. Die deutsch-österreich-italienische Fraktion mit den schwarzen Mänteln, den Springerstiefeln und dem Hitlerfrisur, die hieß Imperium.
Ja, aber ist
die Achse sozusagen auch noch.
Ja gut, man hätte sich jetzt auch die Axt benennen können. Also das hätte ich ja verstanden.
Es ist ja, das ist auch, da muss er den Heel-Charakter wieder vorbringen, deshalb ist es ja imperialistisch.
Ja.
Ja. So.
Okay. Ne, also ja, vielleicht muss ich mir vielleicht nochmal genauer angucken. Also ich hatte das, also in den 1990ern, Alex Wright war ja damals bei WCW aktiv und dann, also erst war so das tanzende Babyface und dann haben sie ihn irgendwann zurückgebracht mit einem neuen Gimmick, da war er dann Berlin, also Berlin mit Y und sein Sidekick war The Wall und also das war auch so ein Wrestler und dann hatten sie noch so eine Managerin, ich glaube, die hieß Frau von Ludendorff.
Ganz subtil.
Also
Das sagt man ja ganz subtil.
das fand ich da, ja,
Ja.
aber im Vergleich dazu, ja, gut.
Der Mantel, die Schuhe.
Aber die Nazis sind ja nur noch nicht die einzigen, die so
Ja, aber
Mäntel anhatten, oder?
da, es war schon,
Ja,
es
aber
war
es ist
schon
nicht eher eine Star
typisch.
Wars-Anlehnung, so mit das Imperium und so. Nein,
Das ist keine Star
okay. Ja,
Wars-Anlehnung.
okay. Ja, vielleicht doch. Vielleicht.
Guckst du dir da den da an? Da, ja, also no copyright, aber, ne? Doch, doch, doch.
Echt?
Ja.
Okay. Das ist EU-Fashions echter Trenchcoat hier bei Amazon.
Tja,
Wobei, okay.
Tief, tief abgestiegen jetzt
Das
hier.
geht da.
Nicht ganz legal aus. Die Nazi-Devotionalien.
Okay, ja. Okay, ja, googelt sowas nicht dann.
Nee, also wirklich googelt es nicht. Ich möchte was dazu sagen, ich bin hier akademisch gebildete Historikerin, ja. Ich kann, ich kann, ich, es ist, ich bin nicht in den Nazi-Devotionalien drin, sondern es ist ein rein historisches Interesse.
Ja, stimmt, die gute Dame hat ihre Masterarbeit auch über die NS-Zeit geschrieben.
Richtig.
Nee.
Naja, also ja, auf
Aber
jeden Fall.
gut,
Also
das war.
Gunther der Nazi war mal eigentlich mein Punkt. Aber ja, also ungeachtet dessen, also die europäische Arroganz. Die
Ja.
ist, das ist schon, glaube ich, das Heel-Gimmick von Gunther. Und gerade mit diesem Lachen. Und aber wirklich, das hat dem Match unglaublich geholfen. Dieses Gimmick war perfekt für dieses Match. Und ich betone nochmal das, was ich auch schon vor dem Match gesagt habe. Gunther ist vielleicht mit ganz wenigen Ausnahmen aus meiner Sicht der einzige Wrestler, der dieses Match so tragen konnte. Drew McIntyre hätte es vielleicht auch noch tragen können. Aber diesen Druck bei diesem Match, und der war noch viel größer, als ich das dachte, ehrlich gesagt, im Vorhinein. Aber wegen dieses Tap-Outs halt auch. Und diese Reaktion von diesem Stadion, wenn da halt wirklich, ich vergessen, wie viele Leute da drin saßen, aber mehrere 10.000, da stehen und buhen und dich beschimpfen und mehr als irgendwie Reaktionen, als es in WWE, zumindest in den amerikanischen Shows, halt bisher jetzt die letzten Monate, Jahre der Fall war. Das dann zu tragen, trotzdem noch deine europäische Arroganz Lachen aufzusetzen und auf so eine authentische Art auch. Und da zu stehen und das zu machen und dann so ein intensives Match hinzulegen, ohne Fehler, ohne, weiß ich nicht, Ausbrüche, sonst was, das ist schon eine unglaubliche Qualität, finde ich. Und da bin ich mir echt nicht sicher, wer das noch hätte leisten können.
Ja, glaube ich auch. Am Grunde ist er einfach extrem gut in dem, was
Ja.
er tut.
Ja.
Und also, ja, auch deswegen, weil er ja eben nichts, also weil er ja auch nichts falsch macht. Ja, also er schummelt nicht. Ja, er beleidigt die Leute jetzt auch nicht irgendwie auf irgendwie eine krasse Art und Weise. Ja, sondern er bringt halt rüber, ja, ich bin hier und ich bin besser als du und ich weiß das und ich sag dir das auch. Aber ja, eigentlich ist das auch nicht verboten. Und bei vielen, ja, und also das machen ja viele Babyfaces auch so. Ja, und das ist so ein bisschen,
Ja.
ja, ich glaube, das funktioniert halt auch so ein bisschen so als Spiegel. Ja, weil er ist halt eben nicht so anders.
Ja.
Als die Babyfaces, ja, sondern er liebt auch das Wrestling und er will gewinnen und ja, er hat halt auch seinen Ehrenkodex,
Ja.
aber halt alles auf irgendwie so eine, Ja, aber doch ein bisschen ungreifbar.
Mhm.
Jetzt sagen wir mal bis auf vier. Du sagst an, ja, also mit Kleidung und so, mit solchen Anlehnungen. Aber also das geht ja auch
Ja,
ohne. Das funktioniert ja auch, wenn er nur
genau.
seine Wrestlerhose
Ja,
anhat.
es ist auch, wie gesagt, ich glaube auch, es ist wesentlich schwächer geworden. Also sein Gimmick, das ist aber, glaube ich, auch immer ein Zeichen dafür, dass jemand halt irgendwie die Karriereleiter nach oben geklettert ist, dass das Gimmick selbst gar nicht mehr das Entscheidende ist, sondern die Person da so ein bisschen rausgewachsen ist. Und ich würde sagen, das ist bei Gunther schon auch so. Also natürlich, es gibt den Mantel immer noch, es gibt die Frisur immer noch, es gibt die Stiefel immer noch. Aber es ist lange nicht mehr so, wie ich es jetzt zum Beispiel vor, weiß ich nicht, 2,5 Jahren noch bei Imperium gesehen habe. Sondern er trägt es immer noch, aber es ist in der Tat abstrakter geworden, diese ganze Figur. Und das hat ihm aber auch gut getan. Und trotzdem kann er sie weiterführen und weiter mittragen. Und ich glaube halt auch auf wirklich lange Zeit noch auch mit diesem Charakter und mit diesem Gimmick auch zurechtkommen. Weil das ist nämlich auch eine Qualität. Also seitdem ich Wrestling schaue, ist Gunther quasi gleich geblieben. Und trotzdem ist er ja aber nicht jetzt langweilig geworden oder nicht irgendwie jetzt wie Jey Uso quasi in die Midcard wieder verschoben worden, sondern im Gegenteil, er hat jetzt nochmal einen riesigen neuen Boost bekommen mit immer noch demselben Charakter. Und da die Spannung halten zu können, obwohl man eigentlich nicht so viele Twists und Entwicklungen gemacht hat, also als Charakter jetzt zumindest, das ist auch schon eine Qualität, die, glaube ich, das richtig ist, dass WWE das jetzt auch sieht und wahrnimmt und umsetzt in dann neuen Storylines, die hoffentlich kommen.
Ja, also ich habe auch gelesen hier, das wird Gunther auch helfen, auch bei seinem Face-Turn, der unabwendbar ja bald kommen muss. Und da habe ich mir gedacht, nee,
Nee.
der muss eigentlich nicht kommen. Und
Nee, im Gegenteil.
ich glaube auch, ja, also ich glaube auch, Gunther Face-Turn, ja, wäre ungefähr so erfolgreich wie ein Cena Heel-Turn. Weil, ja, das passt einfach nicht und halt gerade, ja, gerade weil er halt auch nicht viel ändern kann, weil eigentlich ist er, fällt er sich schon wie ein Babyface. Ja, mit klarem Ehrenkodex, ja, und er betrügt nicht und er versucht zu gewinnen und er ist immer pünktlich und ja, also er hat ja sogar Ludwig Kaiser gesagt hier, ja, wenn ich jetzt hier so Champion bin, ja, ich will eigentlich auch niemanden, der immer dann an meiner Seite ist und dann da eingreift oder so,
Ja.
sondern eigentlich will ich das schon alleine machen.
Ja, genau, und versuch mal dein eigenes Glück. Ja.
Und ja, also klar, ja, aber wenn man dann sagt, ja, hier und ich liebe ja auch alle Fans und so und ich habe Respekt für meinen Gegner, also ich glaube, da bleibt dann halt auch sehr schnell nicht mehr sehr viel übrig.
Nee.
Ja, genauso wie halt, wenn John Cena, ja, immer noch John Cena sagt, aber ist, aber einen Flunsch zieht und sagt, hier, ich will aber das Wrestling zerstören und ich mag euch auch nicht, dann bleibt da auch nicht sehr viel. Und ja, also, wenn man es gut macht, kann alles funktionieren. Sage ich auch immer beim Wrestling. Und natürlich könnte man, wenn man es gut macht, auch ein Gunther Face Run funktionieren. Aber ich sehe das eigentlich nicht. Und eigentlich sehe ich das auch auf Jahre nicht.
Ja, nee, ich sehe das auch nicht. Also, und ich glaube, jetzt ist es auch noch mal fixiert. Also, ich würde sagen, vor 4 Monaten, 5 Monaten wäre ich mir nicht ganz so sicher gewesen, wie es mit Gunther jetzt charakterlich weitergeht, weil ich da auch dachte, okay, wir sind ein bisschen irgendwie am Ende angekommen, was soll jetzt eigentlich kommen? Aber das war jetzt die Besiegelung von Gunther als Super Heel und aber halt auch die Besiegelung dieses Charakters, weil du kannst das jetzt auch nur so weitermachen, wie du es jetzt halt gemacht hast, finde ich. Und wenn, dann hätte jetzt vorher irgendwas justiert werden müssen am Charakter, wenn das nicht gepasst hätte. Aber so ist es jetzt, glaube ich, erstmal manifestiert, zumindest mal jetzt für das nächste Jahr. Und ich, wie gesagt, finde, das müssen die jetzt nutzen. Also das, ich finde nicht, dass jetzt John Cena hier aufgegeben haben sollte, ohne dass daraus jetzt was richtig Großes, Tolles erwächst. Und ich glaube aber, dass es da eine Möglichkeit jetzt auch für Gunther gibt, eben mit diesem Legend-Killer-Thema, dass er so ein bisschen, also dass er eine Riesennummer bleibt, ohne jetzt total bei den Titeln so mitzumischen. Also das ist, finde ich, Also ich habe mir, ich kann auch spoilern, also wir werden noch uns darüber unterhalten, wie wir ins nächste Jahr blicken oder was wir da so erwarten. Und ich hatte mir schon Notizen gemacht, bevor sozusagen Saturday Night's Main Event war. Und dann hatte ich da Gunther auf meinem Zettel eigentlich jetzt nicht so präsent drauf. Und jetzt habe ich mir überlegt, ob ich eigentlich jetzt Gunther auf meinem Zettel irgendwie sozusagen nachbauen muss. Also ob ich jetzt irgendwie meinen Prediction für Titelträgerschaften und Titelmatches nächstes Jahr, ob ich dann nochmal für Gunther mich jetzt irgendwie was Neues überlegen muss. Und dann habe ich mir das nachgedacht und ich habe eigentlich gedacht, nee, ich glaube eigentlich nicht, dass der bei den großen Titelsachen dabei sein wird, sondern der wird abseits davon seine großen Storylines haben, eben als dieser Legend Killer. Und es wird erst AJ Styles sein und dann aber auch Brock Lesnar halt mit der nächsten Zeit. Und so kannst du den halt jetzt schon fürs nächste Jahr, vielleicht die nächsten Jahre, super gut auf einer total hohen Position, auf einem A-Level-Ding mittragen, ohne dass du aber dieses relativ umkämpfte Titelfeld bei den Männern jetzt irgendwie nochmal durcheinander bringst oder irgendjemanden rauskegelst, der dann eben nicht bei WrestleMania irgendwie ein Titelmatch hat.
Ja, ich sag das ja auch schon bei dem Titelverlust von Gunther bei WrestleMania. Er braucht mal eine Zeit, in der, ja, in der er Fäden macht, in denen es halt nicht um den Titel geht. Nach dem Motto, ich habe den Titel und ich will den Titel und nee, ich will ihn aber halten, nee, ich will ihn aber schon haben. Sondern, ja, tatsächlich, wo es um Persönliches geht. Ja, ich mag dich nicht deswegen, ja, und ich habe mit dir ein Problem und ich will irgendwas beweisen und. Ja, also jetzt hat es ja auch so gut funktioniert, wo er das mit John Cena gemacht hat, auch ohne dass er da, ja, auch ohne dass John Cena groß dabei war. Und also das geht halt auch mit Gunther, weil ja, er kann halt auch in die Richtung performen, aber in dem Sinne war halt auch seine Darstellung bei WWE in den letzten Jahren schon so ein bisschen eindimensional. Ja, wo er halt erst die ganze Zeit Intercontinental Champion war und dann die ganze Zeit Heavyweight Champion und halt eigentlich nur, ja, sich sozusagen, ja, extern, ja, immer seine Motivation war über so einen Titel, aber nicht eigentlich die Frage, ja, was ist eigentlich, ja, was treibt eigentlich jetzt Gunther an und was für ein Typ ist er und wie ist sein, was sind seine Charaktereigenschaften und da mehr zu machen, ja, das hilft, glaube ich. Und bei den wenigen Sachen, die er da gemacht hat, also auch zum Beispiel seine Kurzzeitfehde da mit Pat McAfee in WrestleMania, ja, also das hat gut funktioniert und jetzt auch die Geschichte mit John Cena. Und ja, da geht halt was, weil ja, Gunther kann das halt auch, das rüberbringen.
Genau.
Dass ihn jetzt halt die Kommentatoren, ja, dass es ihn halt irgendwie nervt, ja, wenn Kommentatoren halt daneben sitzen und nie selber im Ring standen, ja, und dann schlaue Sprüche machen. Und kann man ja auch nachvollziehen, ja, jeder kennt ja die immer lieber daneben sitzen, ja, oder halt irgendwie zu Hause, ja, und sich irgendwie Shows angucken und dann sagen, was man besser machen sollte. Und
Wir machen
ja,
hier noch einen
und
Podcast.
solche Leute sind ja voll unsympathisch. Kann man ja schon nachvollziehen. Ja.
Ja, nee, also ich finde das auch, also absolut. Also Gunther braucht genau das und Gunther braucht da jetzt auch die Emotionen und die Emotionen sind jetzt 100% da. Und ich finde schon, dieses Match war eines der intensivsten Matches, die ich gesehen habe bisher. Also Gunther macht immer super intensive Matches, das muss man auch sagen. Also Gunther-Matches, so große, sind immer unfassbar intensiv. Aber das war jetzt mit der Emotionalität halt noch so aufgeladen, dass ich dieses, ich saß vor diesem Match und habe richtig mitgefiebert. Obwohl ich vorher übrigens schon gespoilert worden war, dass John Cena aufgibt. Aber trotzdem war ich highly invested, ja. Richtig, ich war bei jedem Move war ich emotional dabei und habe mir das angeguckt und fand das spannend und fand das, wie gesagt, also war voll Intuit. Und das ist nicht nur John Cena und nicht nur, weil es das letzte Match war, sondern es ist auch, weil Gunther das einfach so tragen kann und dieses Intensive so zeigen kann. Und daraus wirklich, das wirklich das Gefühl, Gunther steht da jetzt gerade und ringt da um sein Leben, ja. Und das ist genau das, was ich bei so einem Wrestling-Match halt auch sehen möchte und was ich auch dieses ganze Jahr auch so häufig vermisst habe. Weil ich, weil, weil da, weil wann, das, wie oft haben wir nach PLEs gesagt, ja, war schon eine gute Card, aber irgendwie hat es die Erwartungen nicht erfüllt. Und irgendwie war ich doch nicht so invested und irgendwie war jetzt das doch nicht so gut aufgebaut, dass ich jetzt da so richtig emotional dabei war. Aber bei diesem Match war ich richtig emotional dabei. Und wie gesagt, es lag nicht nur an John Cena, sondern es lag vor allem, ehrlich gesagt, an der Promo von Gunther und an Gunthers Auftreten und dann in der Kombination mit John Cena und dessen Präsenz im Ring und dessen Emotionalität, weil es halt sein letztes Match war.
Ja, dann hatten wir auch noch ein paar andere Sachen, die bei Saturday Night's Main Event passiert sind. Insbesondere möchte ich mit dir nochmal reden über das Match Obafemi gegen Cody Rhodes, wo ich ja meine, ja, also nicht wirklich meine Prediction, aber was ich gesagt hätte, ja, was man da hätte machen können, ja, dass Obafemi da direkt Cody Rhodes bewegt. Und du hast gesagt, ah, nee, Gerhard, machen sie bestimmt hier irgendwie, was sie immer machen, ja, so ein bisschen Kampf hin und her und dann greift Drew McIntyre ein. Und ja, so. Was ich ja auch, glaube ich, schon im letzten Podcast dann auch direkt zugegeben habe, ja, dass das eher, ja, dass das auch eher das ist, was WWE normalerweise macht. Und es ist auch genau das, was WWE eher gemacht hat. Und also meine Einschätzung dazu ist, ja, dass ich finde, dass WWE es halt zu safe macht. Ja, alles und genau wie ich gesagt habe, Drew McIntyre hätte da Cody Rhodes besiegen sollen bei ihrem letzten PLE-Match. Ja, und also sowas passiert halt nicht. Ja, und es passiert halt wirklich fast nie was, wo man wirklich sagt, hier, ja, also das ist jetzt so ein wirklicher Schocker. Ja, und da halt auch wieder nicht. Ja, und ich fand, ja, so war auch ein gutes Match und klar, Obafemi sah auch ganz gut aus, aber ja, es war jetzt auch nicht so der Aus, es war jetzt auch nicht so die Darstellung von, ja, also so die ganz große Geschichte halt. Weil am Ende, ja, also wenn jemand gewonnen hätte, dann wohl doch eher Cody Rhodes. Das war schon die Nachricht. Ja, also fand ich, also habe ich mich wieder gefragt, ja, warum macht man dieses Match dann eigentlich? Ja, deswegen hat jetzt niemand zusätzlich Saturday Night's Main Event angeguckt. Ja, dass Cody Rhodes sieht damit nicht besser aus. Obafemi sieht damit nicht besser aus. Ja, also das war eine der Sachen, ja, wo ich mich gefragt habe, warum machen wir das eigentlich?
Also ich fand, ich saß 3,5 Matches lang, sah ich es genauso wie du und habe mich auch darüber geärgert, dass WWE jetzt wieder nichts Unvorhersehbares gemacht hat. Und dann kam das Match Gunther und John Cena und dachte ich, ah ja, okay, deswegen. Weil noch ein Schocker hätte das Event nicht vertragen. Also es wäre nicht gegangen, dass man John Cena am Ende aufgeben lässt und Obafemi am Anfang irgendwie in 2 Minuten gegen Cody Rhodes gewonnen hätte lassen. Das wäre nicht gegangen. Und ich fand es jetzt ein bisschen schade und ich fand es insgesamt jetzt wieder mal eine verlorene Chance, so ein bisschen diese, ach, ich kann mir den Namen nicht merken, wie heißen diese Matches? Exhibition?
Exhibition Matches.
Exhibition Matches, genau. Diese Exhibition Matches zu nutzen, fand ich eine verlorene Chance. Aber ich interpretiere das jetzt einfach als so Start of something new. Und wir haben jetzt Obafemi in den Main Roster quasi jetzt einmal eingeführt. Und er ist jetzt da, er ist jetzt irgendwie nicht mehr nur NXT. Und jetzt kann er dann von da aus dann auch weitere Ausflüge in den Main Roster machen und dann vielleicht tatsächlich irgendwann so ein bisschen Bron Breakker-mäßig irgendwie einsteigen. Also er wird nicht einsteigen wie so eine Stephanie Vaquer bei den Frauen. Also ich glaube, das hat man in diesem Match schon auch gesehen. Es wäre vielleicht möglich gewesen mit Obafemi, hätten sich vielleicht auch einige gewünscht. Also er wird jetzt nicht so direkt oben mitspielen. Aber immerhin hat er jetzt, glaube ich, ist das jetzt, der Weg ist jetzt geebnet, dass er da jetzt aufschlagen kann und dass er da jetzt einen Zugang hat. Und dann kann sich das jetzt hier irgendwie normal entwickeln. Aber ich fand es auch insgesamt, also das Match fand ich auch ein bisschen vorhersehbar. uninteressant. Ja, war jetzt auch nicht so, dass ich mir denke, ja, juhu, gut, dass ich eingeschaltet habe. Und dann aber auch mit den anderen beiden Matches, also du wolltest noch was zu Oberfemi sagen?
Ja, sage ich eben noch, also glaube ich auch. Ich vermute, dass Oberfemi jetzt auch den NXT-Titel jetzt wieder relativ rasch abgeben wird. Ja, also ich denke auch, dass das auch alles wieder relativ kurzfristig zusammengekommen ist. Oberfemi hatte ja auch schon den NXT-Titel verloren gegen Ricky Saints und war, glaube ich, eigentlich ja, bereit dazu, den Sprung ins Main-Roster zu machen und hätte den Titel auch nicht zurückgebraucht. Aber dann hat er den Titel ja direkt, also eine Woche vorher, hätte er den ganzen Main-Event wieder zurückgewonnen. Und so wie ich das verstanden habe, halt auch nur, dass es da irgendwie Champion gegen Champion-Match ist. Und ja, also ich glaube, er wird den Titel relativ schnell verlieren. Meine Erwartung ist, dass er entweder dann beim Rumble sein offizielles Debüt da gibt, ja, oder halt davor, ja, also dass man es halt entweder was einer der überraschenden Leute ist oder dass man es vorher ankündigt, ja, dass er da ein paar Leute rauswirft und dann, ja, wie du gesagt hast, so ein Bron Breakker dran macht und ja, also ich halte es für, also ich würde Geld drauf wetten, ja, weil ich halte es für wahrscheinlicher als nicht, dass er das Oberfemi 2026 entweder Intercontinental oder US-Champion wird, je nachdem, bei welchem Brand er dann auftaucht, weil, ja, also das glaube ich auch, das ist da der naheliegende Weg, den man da hat. Weil wenn man es anders gemacht hätte, dann ja, hätte man halt ein anderes Match auch gebucht.
Ja, das glaube ich auch. Also sowas könnte ich mir nämlich auch vorstellen. Also dass er jetzt schon den langen Weg gehen muss. Den nicht ganz langen Weg, aber schon einen längeren Weg. Also wie gesagt, er wird jetzt nicht da direkt auf der Top-Liga mitspielen und er wird nicht, ja, weiß ich gar nicht, ob er ein WrestleMania-Match bekommt, aber auf jeden Fall kein gutes. Und das ist, glaube ich, jetzt schon das Learning aus diesem Abend, dass er wahrgenommen wird. WWE hat darauf reagiert, dass die Fans den gut finden und dass die Fans den auch sehen wollen und halt auch in diesem Turnier eigentlich sehen wollten. Haben, glaube ich, deshalb ihn halt noch diesen NXT-Titel da gewinnen lassen, um halt, dass er halt auch mit einer Legitimation da irgendwie reingeht. Und jetzt muss er aber trotzdem den langen Weg noch machen. Aber ist auch okay. Finde ich. Ist jetzt, also die eigentlich ist die Men Division ist schon jetzt relativ voll, weil halt wie ich sie nenne, die Halbtagskräfte halt noch dabei sind. Mit Brock Lesnar, Roman Reigns, habe ich vergessen, wer noch. Auf jeden Fall, also die Riege ist ja noch da. Aber wir brauchen in der Tat gut aufgebauten Nachwuchs, der in 2, 3 Jahren das übernehmen kann. Dann kann auch Oberfemi, ist es besser, wenn der sich dann sozusagen den Weg in den Main Roster erarbeitet hat und nicht so einen Kickstart hingelegt hat, die es vielleicht mal bei irgendwie Carmelo Hayes kurz so aussah und dann hat es aber gar nicht geklappt und dann ist er wieder so richtig runtergerutscht. Ja, genau, aber das ist also das Oberfemi. Wie wisst ihr, wer es schon wieder anders gemacht haben bei den Frauen? Das verstehe ich jetzt schon wieder nicht, ehrlich gesagt. Also ich finde, dass Soruka, ja gut, dass sie es gewonnen hat, ist okay. Gegen Bayley ist auch okay. Habe ich auch erwartet, habe ich auch predicted, war, also dachte ich mir auch, wenn ein NXT Talent da gewinnt, dann ist es Sol Ruka gegen Bayley. So war es ja dann auch. Und ein bisschen, also finde ich, muss man es jetzt auch nicht nochmal so machen, wie mit Roxanne Perez und Julia und Stephanie Vaquer oder auch Tiffany Stratton noch. Die man ja vor gar nicht so langer Zeit von NXT hochgeholt hat, dann denen so einen Kickstart gegeben hat. Und bei manchen hat es dann geklappt, bei manchen aber halt auch eher nicht. Und ich bin mir nicht so sicher, wie nachhaltig das jetzt wirklich eigentlich für Tiffany Stratton, Roxanne Perez, Julia oder Stephanie Vaquer war, dass die so ganz schnell in so ganz hohe Positionen reingerutscht sind, weil es schon auch an der einen oder anderen Stelle halt dann auch knarzt. So ein bisschen, weil sie eigentlich noch nicht ganz auf dem Level sind. Alle wissen, sie sind eigentlich noch nicht ganz auf dem Level. Und dann müssen sie ja bei solchen Matches bestreiten gegen Leute, die also entweder einfach über ihrem Level sind und dann unauthentisch sozusagen da verlieren Oder sie müssen halt dann so Verlegenheitsmatches bauen, wie Stephanie Vaquer gegen Nikki Bella, das zwar irgendwie auf dem Papier gut klingt, aber halt so ist, dass halt kein gutes Match bei rauskommt. Und das finde ich ist in der Women's Division jetzt ein bisschen zu oft vorgekommen und auch gar nicht unbedingt nötig, weil die Women's Division halt auch relativ stark jetzt ist und jetzt eigentlich relativ stark aufgebaut ist. Und ich hoffe nicht, dass sie das jetzt mit Soruka nochmal genauso machen, sondern ich finde, Soruka sollte jetzt auch lieber einen langsameren Aufbau bekommen. Also gerne einen Aufbau, aber ein bisschen langsamer als jetzt zum Beispiel irgendwie Julia oder Stephanie Vaquer oder so.
Ja, wobei, also so viel wie Bayley jetzt in den letzten anderthalb Jahren gewonnen hat, ziemlich wenig, ja, ist jetzt auch Bayley zu schlagen. Ja, also Bayley ist kein Top 10, ja, vielleicht noch nicht mal mehr Top 15 bei der Frauendivision dieses Jahr gewesen, in der, also von der Darstellung her. Ja, die hat die ganze Zeit über verloren und kein Match bei WrestleMania. Und Anfang des Jahres hatte sie ja auch, war sie auch so ein paar Wochen bei NXT, hatte da auch so ein NXT-Title-Match, das sie auch nicht gewonnen hat. Ja, also deswegen, ja, also so der ganz große Sieg ist das nicht. Ja, da bist du, also wenn du Bayley schlägst, ja, also dann bist du halt auf dem Niveau, ja, jetzt das nächste Mal gegen Lyra Valkyria oder so anzutreten.
Ja,
Und
aber so,
sehr viel tiefer, ja, also. Sozusagen, also ich würde sagen, ja, Lyra Valkyria ist halt im Moment so die unterste Stufe von denen, die tatsächlich ja regelmäßig bei Raw zu sehen sind.
ja, also nein, so schlecht würde ich das nicht bewerten. Also Bayley ist, finde ich, schon kein schlechter Sieg. Also es stimmt schon, die wurde jetzt auch in den letzten Monaten nicht besonders stark dargestellt und deshalb war es jetzt auch, glaube ich, machbar. Und für die Figur Bayley ist es jetzt übrigens auch gar nicht schlecht, dieser Schlag, glaube ich. Also zumindest hoffe ich, dass das ein bisschen auch zu einer Charakterentwicklung weiterhilft. Aber ungeachtet dessen, Bayley ist halt immer noch ein starker Name. Und Bayley hat schon, glaube ich, auch die Möglichkeiten, relativ schnell wieder an die Spitze zu kommen, wenn man es denn will. Aber dafür muss sich halt der Charakter jetzt noch weiterentwickeln. Ich habe das Gefühl, Bayley steht so ein bisschen auf Halde. Ich weiß nicht genau, warum. Weil eigentlich hatten sie ja damit angefangen, mit dieser, weiß ich nicht, dieses Bipolare, was sie da bei Bayley irgendwie reingeschrieben haben. Und das ist jetzt seit, ich weiß gar nicht, wann war denn das? 4, 5 Monate
Ja.
vielleicht? Seitdem steht es so still. Es ist nicht, sie haben sich auch nicht verabschiedet von dieser Geschichte. Aber sie haben sie auch nicht mehr weiterentwickelt. Sondern sie haben sie jetzt einfach so eingefroren gerade. Und das ist aber, theoretisch ist das schon eine Geschichte, die du jetzt mal wieder aufwärmen könntest und dann halt auch ein bisschen weiter kochen könntest und daraus dann was machen könntest. Und dann wäre Bayley nämlich auch relativ schnell wieder weit oben, dann vielleicht auch als Heel. Aber es ist eben nicht, also ich finde, es ist eben nicht wie Lyra Valkyria. Weil Lyra Valkyria, die müsste sich schon noch weit strecken, um wirklich so nach oben zu kommen. Und Bayley könnte sich aber, glaube ich, relativ schnell wieder nach oben begeben, wenn man sie denn lässt. Genau, aber deshalb, also Soruka war jetzt das war ein machbarer Sieg für sie, was jetzt auch nicht die Women's Division komplett auf den Kopf gestellt hat. Aber sorry, ja, ich habe halt das Gefühl, das geht in die Richtung, Julia, Stephanie Vaquer. Und das reicht mir jetzt schon langsam. Also, das finde ich halt, da hätten sie lieber dann den Paukenschlag in der Männerdivision gemacht und nicht in der Frauendivision, weil die ist eigentlich schon, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal so. Und die ist jetzt schon relativ voll mit neuen, noch nicht so erfahrenen Wrestlerinnen, die irgendwie so auf den Startpositionen stehen. Und das brauchen wir bei den Männern viel mehr. Solche Figuren.
Ja, Thema Frauen auf Startpositionen. Diese Woche hatten wir auch noch bei NXT eine ganz interessante Entwicklung, weil da gab es einen Titelwechsel beim NXT North American Title der Frauen. Weil da hat
Ja, ich glaube
Sia
schon.
Hale, ne, heißt sie, Blake Monroe gepinnt. 1, 2, 3 mit 10 Schultern auf dem Boden. Und ja, aber sieht so aus, als sei das nicht der Plan gewesen. Sondern Sia Hale hat so ein was so ein Springboard Moonsault gezeigt und ist da auf Blake Monroe gelandet. Und ja, das hat wohl Blake Monroe so ein paar Sekunden außer Gefecht gesetzt. Und als sie dann ja, sich wieder so weit gesammelt hatte, dass sie auskicken konnte, hatte der Referee schon dreimal auf den Boden geschlagen und hat die Ringglocke geläutet. Und ja, ich denke mir, das kann mal vorkommen. Und ich weiß aber, Helena, du hast eine andere Theorie dazu.
Genau, ich habe es Gerhard eben schon erzählt. Also meine Theorie ist, es ist alles geplant. Das ist kein richtiger Botch gewesen. Also das ist meine Kerntheorie, dass WWE genau das sich überlegt hat, dass sie so tut, als sei es ein Botch gewesen und es war aber keiner. Weil es nämlich jetzt eigentlich, finde ich, optimale Voraussetzungen sind. Weil du konntest Blake Monroe, konntest du eigentlich jetzt nicht destabilisieren, weil die ist ja so eine der aufstrebenden Kräfte. Also ich als Nicht-NXT-Guckerin kenne Blake Monroe. Aber Thea Hale kannte ich übrigens nicht. So, also die konntest du nicht schwächen, die konntest du nicht demontieren. Aber gleichzeitig brauchst du halt ab und zu auch mal Abwechslung und dann brauchst du halt auch ab und zu so Shocking-Momente. Und dann brauchst du halt auch mal plötzlich jemanden, der so komplett überraschend gewinnt. Aber gleichzeitig wolltest du sie ja nicht demontieren. Das heißt, was machst du? Du kreierst einen Fake-Botch, bei dem eigentlich alle irgendwie das Gefühl haben, ja, Blake Monroe hat ja nicht wirklich verloren und die hätte ja eigentlich Champion bleiben sollen. Und dann hast du einen riesen Aufschrei, aber auf Social Media, den es ja in der Tat gab, weil wir reden ja jetzt auch drüber, normalerweise reden wir über NXT eigentlich nicht. Hast du einen riesen Aufschrei. Das kannst du jetzt über die ganze Weihnachtspause, kannst du es jetzt noch weiterführen, weil alle sich noch 15.000 Mal diese eine Videosequenz angucken und genau gucken, wann jetzt der Arm nach oben gegangen ist und wer jetzt den Fehler konkret gemacht hat. Und dann können alle da jetzt noch 4 Wochen lang drüber diskutieren, wie das war. Und dann machst du halt im Januar, machst du nochmal, dann lässt du die beiden aufeinandertreffen. Dann sagt hier Blake Monroe wieder, ich habe aber gar nicht richtig verloren. Dann sagt hier die Dings, die dir, hey, ja, aber ich trage halt den Titel. So, und dann machst du das noch 2 Wochen und dann hast du Ende Januar, hast du dann das große Rematch und dann kann das Blake Monroe auch wieder gewinnen. Und dann hast du jetzt einfach mit nichts 6 Wochen Content gefüllt. Das ist meine Theorie dazu.
Ja, ich finde es eine interessante Theorie, halte es aber nicht für plausibel, unter anderem, weil als Reaktion WWE jetzt auch allen NXT-Wrestlerinnen und Wrestlern gesagt hat, ab jetzt müsst ihr immer bis zum Ende der Tapings bleiben, weil wenn, ja, falls irgendwas passiert und wir was ändern müssen und sozusagen jetzt so eine Fake-Geschichte zu machen, um jetzt damit alle ihre Mitwrestler sauer sind auf Blake Monroe, dass sie jetzt immer 3 Stunden länger in der Halle bleiben müssen, weil die es nicht geschafft hat, irgendwie aus so einem Pin da auszukicken. Also, das wäre selbst für WWE-Verhältnisse ziemlich evil im Umgang so
Ja,
mit den Mitarbeitern.
aber vielleicht hatten die eh so ein Disziplinproblem und haben sich eh gedacht, das kann eigentlich, das geht eigentlich nicht, dass sie da alle, dass da der eine Typ da einmal reinkommt und dann geht er wieder nach Hause. Das kann eigentlich nicht sein, der steht ja unter Vertrag und so. Dann haben sich das eh schon lange überlegt. Und dann ist das jetzt der ultimative Moment, das jetzt umzusetzen. Und ich meine, hinter den Kulissen werden ja die meisten Leute das dann wissen, dass das ein Fake-Botch ist, denke ich. Und deshalb passt er dann wieder. Aber seine Kolleginnen und Kollegen ja auch nicht unglücklich, weil die haben ja die letzten Wochen schon gehört, dass sie mehr Disziplin an den Tag legen müssen. So ungefähr.
Nee,
Doch, so stelle ich mir das vor.
das glaube ich nicht. Also, sobald es mehr als 5 Leute wissen, ja, hältst du das auch nicht geheim. Ja, wenn man sich anguckt, was bei WWE alles geleakt wird.
Ja.
Und also ich glaube auch, ja, dass man länger schon bei NXT damit unzufrieden ist, ja, dass die Leute hinkommen, ihr Match machen und dann wieder gehen.
Ja.
Weil, ja, also ist für mich auch unverständlich.
Für mich auch. Ich dachte auch nicht, dass das so ist. Ich wusste
Ja,
das nicht.
also das Logische, also das sagen auch alle, die länger dabei sind. Es war immer ganz natürlich, ja, man geht hin, also klar, man konzentriert sich auf sein Match, aber wenn das eigene Match fertig ist, dann guckt man sich die anderen Matches an und redet auch mit den Leuten, die dann durch den Vorhang zurückkommen. Und ja, also warum sollte man das auch nicht machen?
Ja.
Ja, du bist da mit anderen Leuten, kannst dir das angucken, kannst dich da hinstellen. Ja, auch mit den anderen kannst du darüber reden. Ja, also da kannst du ja was lernen. Aber Ja, also ist vielleicht auch tatsächlich so eine NXT-Sache, weil ja, WWE hat ja jetzt auch so ein Rekrutierungsprogramm gestartet, wo man sagt, so talentierte junge Athleten, ja, also die halt sehr gut sind in dem, was sie machen, aber ja, halt nicht so gut, dass sie irgendwie dann auf olympischem Niveau Turner oder Ringer oder Leichtathleten oder so werden, die verpflichten wir dann hier für das Programm. Und das sind halt alles keine Leute, die immer davon geträumt haben, irgendwann mal Wrestler zu sein. Was anders ist als ja, noch vor 20 Jahren, wo du halt Wrestler geworden bist, weil du dir irgendwann vorgenommen hast, ich will Wrestler werden und dann herausgefunden hast, wie der Weg da hinführt und ja, man das selber verfolgt hat. Und da glaube ich auch, ja, dass das jetzt eine willkommene Gelegenheit war, zu sagen, ja, jetzt ändern wir hier mal. Ja, die Policy. Ja, ohne den Leuten halt sagen zu müssen, ja, ihr seid halt alle Deppen, weil ihr die ganze Zeit geht, sondern jetzt hat man irgendwie einen guten Grund, das zu ändern.
Ja, und es macht ja auch so Sinn. Ich meine, es kann ja immer irgendwas passieren. Es kann ja wirklich jemand, keine Ahnung, noch auf dem Weg zum Ringen quasi von irgendeiner Leiter fallen oder so. Und dann ist der verletzt und dann muss jemand einspringen. Also es macht ja schon Sinn, dass da irgendwie noch Leute da sind, die im Zweifel dann halt, auch wenn irgendwas wäre, muss kein Botsch gewesen sein, kann auch irgendwas sein, dann halt einspringen und da sind und dann die Show am Laufen halten. Also das glaube ich nämlich auch, dass das eben eigentlich schon eine längere Geschichte ist und ich glaube, dass das jetzt einfach nur so angedockt ist. Aber wie gesagt, es gehört zu meiner großen Verschwörungstheorie, dass alles ein großer Fake-Botch ist.
Ja, also das ist hier unsere finale Verschwörungstheorie für 2025,
Yes.
weil unseren nächsten regulären Podcast gibt es wieder im Jahr 2025. Nee,
26.
2026, ja, schon vorbei. Ja, unseren nächsten Podcast gibt es im Jahr 2026. Ich versuche Helena noch dazu zu bringen, dass wir noch eine Aufnahme machen vor dem 5. Januar. Dass wir sozusagen auch noch einen Ausblick machen, auch sozusagen die neue Staffelpremiere von Rohr, das ja ins zweite Jahr geht bei Netflix und wir uns dann nochmal angucken, was über Weihnachten passiert ist und ob sich herausgestellt hat, dass das ja die größte Verschwörung seit der gefakten Mondlandung war, was da mit Blake Monroe passiert ist. Wir machen noch zwei Podcasts auch, die wir über die ja, Weihnachtszeit und zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, veröffentlichen einen kleinen Rückblick auf 2025 und einen mit unseren Predictions für 2026. Ja, und wünschen euch weiter viel Spaß beim Wrestling und schreibt weiter fleißig Kommentare
Yes.
bei TikTok und bei Instagram und wo immer ihr uns seht oder hört oder bei eurem Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Und frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und wir sehen uns im neuen Jahr.
Genau, erholt euch gut. Ciao.